Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Was ist da los? Wir verhalten uns in der Mehrheit merkwürdig. Wenn wir krank sind, dann machen wir einfach häufig so weiter, als wäre überhaupt nichts. Wir gehen weiter zur Schule, zur Ausbildung, in die Uni, wo auch immer hin, zur Arbeit. Das sind aber keine Einzelfälle, das ist eher eine Volkskrankheit.
Der Hauptgrund ist Pflichtgefühl und zweiter Grund ist auch, dass man Angst hat, dass Arbeit liegen bleibt und man kommt einfach nicht hinterher.
So erklärt es der Arbeitspsychologe Tim Hagemann, aber es steckt noch eine Menge mehr dahinter. Wir werden später noch von ihm hören. Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Träger. Arbeiten trotz Krankheit hat sogar einen Begriff. Präsentismus. Und das ist unser Thema heute. Wir haben euch auf Instagram gefragt, warum geht ihr zur Arbeit, obwohl ihr krank seid? Inayo Mai hat uns geantwortet.
Weil ich immer meine Symptome bzw. meine Beschwerden unterschätze. Und weil es mir für die Leute, die für mich einspringen müssen, leid tut.
Van Claude ist wahrscheinlich Lehrerin. Sie hat uns geschrieben.
Lehrer gehen, damit der Stoff weitergeht, vor allem für Klausuren. Manchmal auch falsches Schuldgefühl den Kollegen gegenüber, die einen dann zusätzlich vertreten müssen.
Auf der Schülerseite scheint es das Phänomen aber auch zu geben. Meine Alpakas und ich berichtet.
Ich gehe krank zur Schule, um nichts verpassen oder nachholen zu müssen. Besonders in der Klausurenphase bin ich zu jeder Klausur anwesend, egal wie es mir geht, weil ich ansonsten an einem Samstagvormittag nachschreiben müsste.
Höchststrafe. Wie Bibi 89, die hat für ihr eigenes Verhalten eine ruhig eine einfache Erklärung.
Ich gehe krank zur Arbeit, weil ich weiß, dass es für mich doppelt so viel Arbeit bedeutet, mal zu fehlen.
Wir haben auch viele Freiberufler gehabt, die uns geschrieben haben auf Instagram und die haben eigentlich quasi nur gesagt, wir sind Freiberufler und ja, damit ist eigentlich auch schon klar, krank sein ist irgendwie nicht so richtig drin. Es gab und gibt aber auch Leute, die eine andere Haltung haben, zum Beispiel Chromo.
Ich bin zurzeit auch krank und habe direkt, nachdem ich die ersten Symptome hatte, den Arzt aufgesucht. Lieber falle ich mal 4 bis 5 Tage aus, als meine Kollegen oder Kinder, ich arbeite in einer Schule, anzustecken. Ich finde, so sollte jeder denken.
Und eine Sache war heute bemerkenswert und das haben wir bei Ab 21 nicht so oft. So richtig persönlich drüber reden, über das krank zur Arbeit gehen, das wollte mit uns niemand.
Deutschlandfunk Nova.
Krank zur Arbeit gehen, das kann man auf Twitter nicht gut an. Geh nur arbeiten, wenn du 100%ig fit bist. Tu dir einen Gefallen und kurier es aus. Das hat die Twitter-Userin Saftmoppel geschrieben und zwar als Antwort auf einen Tweet einer anderen Userin. Die hatte nämlich erklärt, dass sie eben erkältet zur Arbeit gegangen ist. Wir haben uns mit, Saftmoppel in Verbindung gesetzt und die wird eben anonym bleiben, weil sie ist Oberärztin und Unfallchirurgin und twittert eben regelmäßig meinungsstark über das Gesundheitswesen. Ich wollte von ihr wissen, ob sie selbst schon mal arbeiten gegangen ist, obwohl sie nicht so ganz auf der Höhe war.
Da muss ich gestehen, leider ja. Und wenn man sich so hinterfragt, was man den Patienten empfiehlt, empfiehlt man genau das. Kurier dich aus und geh arbeiten, wenn du wieder 100%ig fit bist, um Folgeschäden und auch Langzeiterkrankungen zu verhindern. Man selber hält sich oft genug nicht daran, muss ich gestehen.
Und wie erklärst du dir das?
Im Gesundheitswesen, ob jetzt im ärztlichen Bereich oder auch im pflegerischen Bereich oder auch im niedergelassenen Bereich, kämpfen wir tagtäglich mit Personalmangel. Wir arbeiten stets an Personaluntergrenzen. Umso größer ist das schlechte Gewissen, wenn man selber ausfällt, weil man weiß, was die Kollegen an zusätzlicher Arbeit dann zu stemmen haben. Unsere eigentliche Arbeit ist ja die Versorgung von Patienten. Und wenn einer weg ist, ist die Qualität der Versorgung einfach schlechter.
Mhm. Wie wird denn bei dir im Umfeld damit umgegangen bei der Arbeit, wenn man merkt, okay, Kollegin oder Kollege XY kommt jetzt verschnupft? Verstehen dann alle, ja, okay, der, die kommt, weil die wissen, sonst brennt hier irgendwie die Hütte und wir kriegen das alles nicht mehr so richtig gewuppt, weil wir schon aus dem letzten Loch pfeifen, sag ich mal. Oder wie ist da der Umgang?
Also einerseits freut man sich über jeden Kollegen, der kommt, auch wenn man natürlich objektiv medizinisch weiß, es ist totaler Blödsinn. Man gefährdet seine Kollegen durch Ansteckung, man gefährdet Patienten, das darf man vor allen Dingen nicht vergessen. Aber irgendwie ist man auch erleichtert, wenn man weiß, man hat eine halbwegs realistische Chance, mit nur wenig Überstunden aus dem Tag rauszukommen. Ich würde mir wünschen, dass häufiger auch von meinem Dienstvorgesetzten, sprich von meinem Chefarzt, Kollegen, die wirklich rotzenkrank zur Arbeit kommen, einfach mal nach Hause geschickt werden.
Und das passiert aber nicht häufig?
Nein, das passiert nie.
Du reflektierst das Ganze ja ziemlich kritisch. Wie würdest du denn selber jetzt sagen, definierst du am Ende die Grenze, wo du sagst, dann bleibst du jetzt doch zu Hause? Also du sagst, eigentlich sollte man gleich zu Hause bleiben oder zumindest bis zum Ende einer Krankheit, bis zum Auskurieren zu Hause bleiben. Aber offensichtlich tust du es ja nicht so ganz. Wann bleibst du denn mal zu Hause?
Also ich persönlich bleibe zu Hause, wenn ich mal wieder den Rotz meiner Kinder geerbt habe und Fieber habe. Alles, was ohne Fieber ist, gehe ich mit arbeiten. Auch das ist sicherlich nicht clever. Aber ich weiß auch, es macht keiner meine Arbeit ansonsten.
Wir reden jetzt häufig so über so Erkältungskrankheiten. Kriegst du auch mit, dass sich Leute da länger auch mit chronischen Sachen vielleicht zum Dienst schleppen? Oder wie ist das?
Also ich habe es persönlich im Umfeld miterlebt vor etlichen Jahren. Es ist ein Kollege, der eben lange Zeit mit so verschleppter, grippalen Infekt zur Arbeit gekommen ist. Letztlich nachher ein Dreivierteljahr raus war, weil er sich eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung, dadurch eingefangen hatte durch den verschleppten Infekt. Es kommen einige Leute mit chronischen Rückenbeschwerden oder Ähnlichem, schleppen sich mehr schlecht als recht zur Arbeit, anstatt es einmal vernünftig anzugehen und wiederzukommen, wenn es gut ist.
Mhm. Und du hast gesagt, eine Möglichkeit, das zu ändern, längerfristig, auch vielleicht so das ganze System da vielleicht so ein bisschen anzugehen oder sagen wir mal den Geist des Systems, wäre das Leiten der Ärzte dann einfach Leute auch nach Hause schicken. Kann man auch sonst noch was ändern?
Man muss sich einfach selber wichtiger werden. Selbstfürsorge ist da für mich das große Schlagwort.
Und das ist was, wie könnte man das auf die Wege leiten, dass die Leute das mehr im Blick haben?
Ja, man muss vor allen Dingen dafür sensibilisieren, denke ich. Also wir sind gerade in einem großen multiprofessionellen Team dabei, eben öffentliche Ohren zu finden, um auf Missstände im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen. Wir schimpfen uns das Twankenhaus und sind seit kurzem ein eingetragener gemeinnütziger Verein und versuchen eben für solche Themen zu sensibilisieren, um eben auch auf die möglichen Folgeschäden durch krank zur Arbeit gehen und ständig am Limit zu arbeiten aufmerksam zu machen.
Erklärt uns eine Oberärztin und Unfallchirurgin, die auf Twitter als Saftmoppel unterwegs ist, hier an dieser Stelle aber lieber mal anonym bleiben will.
Deutschlandfunk Nova.
Sich krank zur Arbeit schleppen. Dabei zehrt der eigene Körper nicht nur ganz viel Energie, die man eigentlich vielleicht zum Gesundwerden bräuchte. Es kostet das Unternehmen auch noch ganz viel Geld. Präsentismus, so heißt das, wenn man krank zur Arbeit geht, kostet laut einer Statista-Berechnung pro Mitarbeiter und Jahr ein Unternehmen 2.400 Euro. Wir haben nichts davon. Die Kollegen neben uns höchstens selbst einen Rotz an der Nase. Und der Betrieb hat auch nichts davon. Warum machen wir das dann trotzdem? Das habe ich Tim Hagemann gefragt, denn der ist Arbeitspsychologe an der Fachhochschule Diakonie in Bielefeld.
Alle Untersuchungen, die es dazu gibt, zeigen, dass der Hauptgrund ist Pflichtgefühl. Das heißt, man fühlt sich verantwortlich und man sieht das insbesondere auch im Sozial- und Gesundheitswesen, dass man dann Verantwortung trägt, vielleicht für Jugendliche, für Patienten oder auch andere Menschen. Und zweiter Grund ist auch, dass man Druck hat, also zeitlichen Druck und dann Angst hat, dass Arbeit liegen bleibt und man kommt einfach nicht hinterher. Es kommt aber auch hinzu, dass einige auch Angst vor Arbeitsplatzverlust haben oder auch andere berufliche Nachteile, die sich ergeben können.
Okay, welche Jobs sind davon besonders betroffen?
Also man findet das sehr, sehr stark im Sozial- und Gesundheitswesen. Das ist zum Beispiel im Bereich der Pflege, sowohl stationär als auch ambulant, aber auch Lehrerberufe, Jugendhilfe. Also eigentlich in allen Berufen, wenn es darum geht, auch für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen. Und dann Berufe, wo man sagt, es ist halt schwer, direkt auch einen Ersatz zu finden.
Es gibt Berechnungen, die besagen, dass wenn ein Arbeitnehmer wegen Krankheit daheim bleibt, verursacht er am Ende weniger Kosten, als wenn er trotzdem oder sie erscheint. Halten Sie solche Rechnungen für glaubhaft?
Man muss sagen, methodisch ist das ganze Thema Präsentismus äußerst schwierig, weil man kann eigentlich nur Umfragen machen unter Mitarbeitenden, wie oft sie zum Beispiel in den letzten 12 Monaten krank zur Arbeit gekommen sind. Und das sind dann subjektive Einschätzungen, da müsste man per se immer ein Fragezeichen hintermachen. Aber alle Studien, die es gibt und zusammengefasst, es gibt dann so sogenannte Metastudien, die dann versuchen, so das Wichtigste herauszukristallisieren. Und da könnte man schon sagen, dass auf jeden Fall sich Mitarbeitende zur Arbeit dann auch schleppen. Und natürlich besteht die Gefahr, dass ich andere anstecke. Und ich bin natürlich auch gemindert. Und da könnte man natürlich schon denken, dass das auch sich dann volkswirtschaftlich auswirkt. Und das vielleicht Wichtigste ist aber, dass man schon weiß, wenn man jetzt ernsthaft erkrankt ist und man sich nicht schont, dass meistens der Heilungsprozess dann doch deutlich länger braucht.
Mhm. Hat es eigentlich auch psychische Konsequenzen, wenn man, also welchen Effekt hat das denn, wenn der Kranke dann zur Arbeit sich schleppt und ins Büro kommt oder wo auch immer hin, wo der Arbeitsplatz ist?
Naja, es ist immer die Frage, man muss auch vielleicht auch mal differenzieren. Man weiß auch, also was sind, also welche, mit welchen Erkrankungen schleppt man sich zur Arbeit? Sind es viele chronisch Erkrankte, also Menschen, die doch auch oft und häufig unter einer bestimmten Erkrankung leiden und die vielleicht auch dann ein schlechtes Gewissen haben, weil sie schon so häufig krankgeschrieben sind oder vielleicht auch in irgendeiner Form gelernt haben, mit dieser Erkrankung zu leben. Es sind aber inzwischen auch viele Menschen wohl mit psychischen Erkrankungen, insbesondere auch depressiven Episoden. Und da muss man jetzt sozusagen schauen, weil man natürlich auch weiß, dass Arbeit durchaus auch was Gesunderhaltenes hat.
Mhm.
Aber jetzt habe ich Ihre Frage nicht beantwortet.
Ja, aber Sie haben einen sehr, sehr spannenden Aspekt erweitert im Endeffekt. Weil ich ehrlich gesagt sehr häufig davon ausgegangen bin, dass wir hier vor allem über Menschen reden, die sich sowas wie eine Erkältung eingefangen haben und irgendwie was nicht auskuriert haben und trotzdem zur Arbeit erscheinen. Aber Sie sagen, die Erkrankungen, um die es im Großen geht, sind eigentlich ganz andere.
Es zeigen viele Untersuchungen, würde man sagen, dass ungefähr 2/3 von denen, die also krank zur Arbeit gehen, häufig unter chronischen Erkrankungen leiden. Und man nimmt an, inzwischen, das zeigen Untersuchungen, dass da die psychischen Erkrankungen, jetzt insbesondere Depressionen, dass das auch viele betrifft. Hier kommt natürlich hinzu, dass sich die Einstellung zu Depressionen verändert hat. Also man diagnostiziert ja sehr viel mehr Depressionen, was sicherlich auch daran liegt, dass die Stigmatisierung nicht mehr so stark ist.
Es gibt Unternehmen, die Prämien ausschreiben, wenn Beschäftigte für mehrere Monate keine Fehlzeiten haben. Was sagen Sie denn dazu?
Schwieriges Thema. Ich würde dem sehr skeptisch gegenüberstehen, weil es halt sowohl für den Einzelbeschäftigten als auch fürs Unternehmen keine positiven Auswirkungen hat. Und somit könnte man natürlich kurzfristig, kann man damit vielleicht die Arbeitsunfähigkeitstage senken. Aber langfristig müsste man davon ausgehen, dass die Arbeitsunfähigkeitstage eher steigen. Also es ist nicht zur Gesundheit der Mitarbeitenden beiträgt.
Ist das eine bestimmte Kultur, die uns Deutschen besonders zu eigen ist?
Also man sagt das zumindest. Ich wüsste jetzt aber keine vergleichenden Studien. Ich glaube, dass das zum Beispiel in den USA auch sehr ausgeprägt ist, weil sie da natürlich auch einfach um ihren Arbeitsplatz bangen. Ja, da können sie ja sehr schnell entlassen werden. Man sagt natürlich, dass Deutschland schon eine Kultur ist von Pflichtbewusstsein. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass Deutschland da relativ weit vorne liegt. Aber ich wäre vorsichtig, jetzt da valide Aussagen zu treffen.
Sie haben das Pflichtgefühl angeführt als einen Grund dafür, dass das so ist, wie es ist. Kommt das, würden Sie sagen, eher aus dem einzelnen Menschen selbst heraus oder ist das was, was sich in unserer Gesellschaft hält, weil es durch so eine Art sozialen Druck am Leben bleibt?
Wir haben sicherlich einen gewissen beruflichen Ethos, also wirklich auch immer zu arbeiten, vielleicht auch mit einem Ethos, der vielleicht auch nicht mehr ganz so stark ausgeprägt ist oder sich langsam ändert, also auch so eine Form von Macho-Gehabe.
Ja, eine kleine Heldengeschichte dann, ne?
Kleine Heldengeschichte, dass man sich trotz dieser Erkrankung irgendwie noch schleppt und das irgendwie noch schafft. Ja, das ist natürlich eine Frage von Kultur. Dann organisatorische Fragen. Habe ich also einen Plan B? Habe ich Springer? Kann ich das irgendwie ersetzen, wenn jemand kurzfristig erkrankt? Und das andere ist natürlich auch die individuelle Haltung, dass ich begreife, das Leben ist sozusagen ein langer Lauf. Und wenn ich häufig mich nicht schone, ist das halt langfristig keine gute Strategie. Ja.
So, Herr Hagemann, jetzt haben wir über die Gesellschaft geredet. Jetzt würde ich gerne mal von Ihnen wissen, gehen Sie eigentlich krank arbeiten?
Ich muss zugeben, ja.
Das sehe ich auch.
Auch hier wieder, weil es natürlich einfach gerade kurzfristig äußerst schwierig ist, da eine Vertretung zu finden. Und dann schleppt man sich doch zur Arbeit. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen Eitelkeit, dass man irgendwie denkt, man ist nicht ersetzbar. Und ich hatte mir einmal bei einem Fahrradunfall beide Arme gebrochen vor 3 Jahren. Und da kann man ja nicht mehr viel machen. Und tatsächlich war am nächsten Tag alles organisiert.
Ach, tatsächlich? Also, wenn es ganz hart kommt, dann geht's doch.
Ja, da fragt ja auch keiner mehr, wenn man beide Arme in Gips hat, ob man noch irgendwie jetzt arbeiten kommt. Und das hatte mich dann vielleicht auch ein bisschen gekränkt am nächsten Tag. War alles organisiert, alles kein Problem. Ich musste mich um nichts mehr kümmern, ja. Und ich hätte natürlich auch mal gedacht, dass die Hochschule zusammenbricht, wenn ich einen Tag nicht da bin. Aber dem ist nicht so.
Und dann konnten Sie es auch ein bisschen genießen am Ende oder war es schwierig?
Ja. Nee, tatsächlich. Also mir ging es dann eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt keine besonderen Schmerzen. Ist natürlich was anderes, wenn man jetzt mit Erkrankungen da liegt, wo es einem dann nicht gut geht. Aber ich war halt nicht sehr mobil, aber ich habe die Zeit dann als Auszeit wirklich begriffen und genutzt. Und ich habe es dann eigentlich genossen, das gebe ich zu, ja.
Steht einem ja auch zu, wenn man mal nicht arbeiten kann. Der Arbeitspsychologe Tim Hagemann war das. Also, ich habe heute ein neues Wort gelernt, bestens geeignet für den Herbst, wo alle sich mit Erkältung zur Arbeit schleppen. Wenn Mr. Hatschi oder Mrs. Fieber neben euch Platz nimmt diesen Herbst, in der Uni oder sonst wo auch immer, ihr könnt es einfach sagen. Ihr könnt sagen, das ist ja wohl ein klassischer Fall von Präsentismus.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Oldenburg. Ein 51-jähriger Mann hat eine Notrufleitung der Polizei für längere Zeit blockiert. Der Grund? Er war sauer auf einen Nachrichtensprecher. Die Beamten entschieden sich schließlich zu einer drastischen Maßnahme. Sie beschlagnahmten das Handy des Mannes, um weitere Notrufe zu unterbinden. Zuvor hatte der Mann am Mittwochabend 37 Mal bei der Polizei angerufen. Er wollte eine Anzeige gegen den Nachrichtensprecher eines ausländischen Fernsehsenders erstatten, da dieser angeblich nicht korrekte Meldungen verlesen habe. Ein Polizist habe ihm bereits beim ersten Anruf erklärt, dass er über einen Notruf keine Anzeigen erstatten kann. Man habe ihn auf die Möglichkeit einer Online-Anzeige verwiesen und den Weg zur nächsten Wache beschrieben. Das reichte dem Anrufer offensichtlich nicht. Mit 11 weiteren Anrufen habe er über längere Zeit eine Notrufleitung blockiert. Schließlich sei eine Streife zu dem Mann gefahren. Der Mann hätte dann noch die Möglichkeit gehabt, seine Anrufe mit versehentlichen Buttcalls zu entschuldigen. Stattdessen beschwerte sich der 51-Jährige über das Verhalten der Beamten und forderte, dass die Polizei tun müsse, was er wolle. Nachdem er ankündigte, weiterhin den Notruf zu wählen, beschlagnahmten die Beamten sein Handy.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.